Herzlich willkommen zur neuen Predigtreihe, warum sich Gott überhören lässt. Ich dachte in der Vorbereitung, uiuiui, auf was habe ich mich da eingelassen? Die Thematik wurde immer breiter und der Berg immer höher. Und von daher wird die Predigt heute etwas länger. Das liegt an zwei Dingen, an der Thematik und meiner Unfähigkeit, das kurz zu sagen. Ich schaffe es nicht. Aber ich dachte, wir können gleich etwas aktiv tun, dass die Stimmung am Ende wieder ausbalanciert ist. Denn wenn die Kollekte gleich durch die Reihe geht, könnt ihr heute mehr Geld reingeben, ja, damit das am Ende dann auch wieder in der Balance ist. Es gibt zwei Teile heute. Im ersten Teil so eine kleine Hinführung zur Thematik, damit wir so ein wenig verstehen, wie breit diese Thematik ist. Und dann, wie angekündigt, Genesis 3, 1. Mose 3, Sündenfall, als wirklich wunderschönen Text, der deutlich macht, was Hören mit Vertrauen zu tun hat. Es sind so viele Worte, die uns erreichen heute. Und da erreicht uns auch Gottes Reden. Und das ist das allererste, was man sagen muss. Gott redet. Er offenbart sich. Nicht nur in der Bibel, sondern durch das Wirken des Geistes. Und Menschen hören Gott. Das ist ganz wichtig, dass das am Anfang steht. Gott redet immer noch. Er hat nicht nur damals geredet, sondern auch heute. Konkret in unser Leben. Und jetzt haben wir da die erste Spannung. Das ist wie so ein großes Farbmosaik. Ich führe mal Extrempositionen auf. Auf der einen Seite die Haltung, ich sehe Gott nicht und darum kann er ja auch nicht mit mir reden, also das Schweigen Gottes. Es gibt innerhalb der Theologie so die Überlegung auch, dass Gott geredet hat. Wir haben die Bibel, aber seitdem kommt auch nichts mehr Neues. Es ist die Bibel. Das ist so eine Haltung. Und die andere, ganz auf der anderen Seite, Gott redet klar, deutlich, er sagt eindeutig und nicht interpretierbar. Das, was Gott sagt, ist nicht, bedarf keiner Interpretation, sondern sehr unmissverständlich. Und dazwischen befinden sich ganz viele Farbspektren, wie wir in unserem Glauben mit Gottes Reden umgehen. Also grundsätzlich, wenn man so über das Thema nachdenkt, wie redet Gott und wie hören wir Gottes Stimme eigentlich, kann man biblisch sagen, hören im biblischen Sinne ist nicht nur Wahrnehmen von Lauten oder Wahrnehmung von Stimme. Es ist etwas Aktives. Ich nehme etwas auf, ich reagiere. Es fällt in mein Herz, in meine Seele und es kommt dann auch zu einem Tun. Hören ist eines der häufigsten Verben in der Bibel. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie oft es vorkommt, aber sehr, sehr oft. Und ich finde auch eines der missverständlichsten. Die Bibel kennt kein neutrales Hören. Also in dem Moment, wo Gott selbst durch Jesus, durch Propheten, durch Menschen zu anderen Menschen spricht, ist man schon unmittelbar beteiligt in dem Prozess dieser Kommunikation. Also es geht nie nur um Information in der Bibel, sondern um Beziehung. Also das ist eine grundlegende Aussage, finde ich. Und darum ist nicht die Frage, hören wir überhaupt Gottes Wort, sondern die eigentliche Frage ist, wie höre ich es? Und ich möchte euch gerne mit in dieser Predigtreihe mitnehmen in die Farbpalette des Hörens. Vielleicht auch die Frage, wo, in welcher Farbe bist du? Wo ist dein Standort gerade? Wir werden heute noch über Standort reden. Zunächst einmal, wenn man in der Bibel schaut, ganz, ganz viele Bibeltexte, ich erspare mir jetzt hier viele Bibeltexte, ich möchte nur ein paar nennen, die deutlich machen, wie unterschiedlich die Bibel mit dieser Thematik umgeht. Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also Hören muss im Handeln umgesetzt werden. Und dem Jakobusbrief, dem sagt man nach, naja, da ist ja so viel Tun, immer Tun, immer Tun, Werkgerechtigkeit, könnte man raushören. Aber dieses nicht nur Hören, sondern jetzt ins Handeln kommen. 5. Mose 6, Schma Israel, höre, Gott ist dein Gott, der dich befreit, und sagt es den Kindern weiter. Also Hören ist Verinnerlichen. Psalm 119, wie lieb ich deine Gesetze, wie lieb habe ich deine Gesetze. Also Hören ist Erkennen, Bewahren im Herzen, Wohlfühlen im Wort Gottes. Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Also der Akzent Hören ist ein Beziehungsgeschehen. Johannes 14, 26, der Geist lehrt euch alles. Also Hören Gottes ist gleich die Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Und Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus dem Hören. Also die ganze Wort Gottes Theologie. Gott schafft die Welt, indem er nicht was macht. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Also Gott redet und es passiert. Diese kleine Auswahl zeigt eine unglaubliche Palette dieser Thematik. Systematisch könnte man sagen, im Neuen Testament wird Hören eng mit Glauben verbunden, mit Nachfolge, mit Heiligung und wenn man so will auch mit Frucht. Also der Begriff für ein Handeln, das zum Ausdruck kommt, aufgrund dessen, was ich gehört habe. Und dabei gibt es jetzt Spannungsfelder, die ich entdecke. Hören versus nur hören. Also Jakobus 1 oder Römer 10, die Spannung. Hören erzeugt Glaube, aber ohne Handeln bleibt das Hören unvollständig. Also man kann hören und nicht tun, oder man kann auch tun, ohne zu hören. Oder Gehorsam versus inneres Verstehen. Manchmal haben wir Worte Gottes, die wir in der Bibel finden, und die hören wir dogmatisch, also nicht interpretierbar. Dabei geht es um unbedingten Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Worte Gottes in der Bibel werden gehört, gleichzeitig könnte eine Herzensbewegung und eine Gelassenheit und Weite verloren gehen, wenn man zuhört. Oder diese Spannung zwischen Objektivität und Subjektivität. Also es gibt ein ganz klares Gesetz, es gibt Gebote an unser Leben, eine Anforderung Gottes an unser Leben. Aber Jesus spricht auf der anderen Seite auch davon, dass der Geist Gottes in uns das Hören bewirkt als rationales, dynamisches Geschehen. Ich wollte damit nur andeuten, dass bei dieser Thematik diese große Bandbreite passiert. Nehmen wir mal die erste Folie. Ich möchte das mal deutlich machen an einem der, finde ich, so wichtigsten Sätze, die wir haben. Jesus spricht in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wie hörst du diesen Satz? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Variante 1. Mal ein weiter. Völlig exklusiv in der Weise der Ausschließlichkeit. Also wer Jesus nicht hat, kommt nicht zu Gott. Wenn ich diesen Satz so höre, mache ich die christliche Religion zur Ausschließlichkeitsreligion. Das bedeutet, dass ein Moslem oder ein Jude oder ein Hindu keine Chance hat, zu Gott zu kommen, es sei denn, dass er Jesus annimmt. Ich kann den Satz so hören. Oder ich höre es exklusiv als Zitat Christi. Jesus ist nicht der Weg, den wir gehen müssen, sondern den Weg, den Gott selber gegangen ist. Spannung. Variante 2. Ich bette diesen Satz jetzt mal ein, weil er eingebettet ist, in den johannäischen Kontext. Diese Aussage, die Jesus macht, gibt er ja nicht seinen Gegnern, sondern seinen Jüngern, die in dieser Situation, Johannes 14, völlig verunsichert sind. Also die Aussage kann man wieder als absoluten Ausschluss alles andere verstehen oder als tröstende Zusage im johannäischen Kontext. Nicht der menschliche Wille bringt mich zu Gott, sondern Jesus selbst, der als der Weg die Jünger trägt. Dritte Variante. Ich könnte diesen Satz homiletisch hören, also auslegend. Diese Aussage kann ich wieder als absoluten Anspruch hören, der zu einer Entscheidung drängt. Entweder ich nehme Jesus an und dann ist alles gut, oder ich finde keinen Zugang zu Jesus, dann bin ich mehr oder weniger draußen. Oder ich kann ihn hören als befreiende Verheißung. Der Weg zum Vater hängt nicht von meiner Fähigkeit zu glauben ab, sondern von der Treue dessen, der sagt, ich bin der Weg. Vierte Variante, seelsorgerlich. Die Aussage Jesu kann man als harte Grenzziehung hören, die Angst erzeugen kann. Glaub ich richtig? Habe ich den richtigen Glauben? Genüge ich mit meinem Glauben, dass Jesus mein Weg ist? Oder als Zuspruch für Verunsicherung im Leben, wo ihr nicht gehen könnt, gehe ich für euch und ich bin euer Weg. Merken wir. Alleine, wenn ich so einen Satz nehme, gibt es unterschiedliche Zugänge dazu. Und je nachdem, welchen Zugang ich für mich entdecke und wo ich gerade bin, diesen Satz zu verstehen, entstehen Spannungen. Und jetzt kommt noch hinzu, dass wir natürlich, wenn wir über das Reden Gottes hören, auch uns die Frage stellen müssen, in welcher Zeit leben wir gerade? Nehmen wir nur mal an, wir würden im Mittelalter leben, zur Zeit der Pest, würde ich vielleicht manche Aussagen der Offenbarung und siehe, da kam ein großer Feuerfuhl, sofort übertragen in diese Situation. Wir hören heute die Johannestexte aus der Offenbarung aber ganz anders. Deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir gucken, in welcher Zeit leben wir denn. Ich meine, sagen zu können, wir sind in einer Zeit nach Sehnsucht und Eindeutigkeit. Also wir leben ja in einer Zeit, die an nicht zu wenig Informationen leidet, sondern an zu vielen. Die Welt ist offen, plural, komplex. Aber sie ist für viele dadurch auch nicht mehr verlässlich. Auf was kann man sich heute eigentlich noch verlassen? Und je unsicherer die Welt wird, deshalb wird auf der anderen Seite die Sehnsucht nach Klarheit und Eindeutigkeit größer. Neulich sprachen auch einige Leute im jüngeren Alter hier, haben gesagt, die Vielfalt der Welt und die zunehmende Unklarheit, was eigentlich richtig ist, fehlt uns. Wir brauchen klare Grenzen, wir brauchen die Stabilität. Nicht, weil sie autoritär sind, sondern weil Unsicherheit auf Dauer nicht trägt. Und das klärt oder erklärt, warum Spiritualität dort besonders attraktiv wird, wo sie eindeutig ist. Also wo Glaube klar von Gott spricht, der so ist und nur so, wo Zweifel keinen Raum haben, wo Fragen schnell beantwortet werden, wo alles einen festen Platz hat. Und wir müssen uns auch fragen, ist das der Hunger nach Wahrheit oder ist das eigentlich der Hunger nach Sicherheit? Denn Eindeutigkeit ist nicht automatisch Wahrheit. Ich sage den Satz nochmal. Eindeutigkeit ist nicht automatisch Wahrheit. Und Einfachheit ist nicht automatisch geistliche Tiefe. Also der Kontext unserer Gesellschaft, in dem wir sind, geht dahin, dass Menschen sagen, wenigstens in der Kirche, wenigstens im Glauben, brauche ich ein sehr stabiles, klares Gerüst, ein Fundament und Leitplanken, ein richtig und ein falsch. Verständlich. Dennoch, wenn ich so von Gott rede, in einer Eindeutigkeit, rede ich nicht mehr über Gott, weil Gott sich nicht in dieser Eindeutigkeit festlegen lässt. Und da habe ich den Eindruck, entstehen natürlich Spannungsfelder, die sich dann auch im Glauben oder in der Ausdrucksweise des Glaubens äußern. Dass Gott redet, ohne sich festlegen zu lassen auf unsere Sehnsucht nach Kontrolle, dass sein Wort trägt, ohne jede Unsicherheit auszulösen, da ist die Sehnsucht da. Gleichzeitig wird das Wort Gottes, wenn es uns erreicht und uns in Unsicherheit bringen und auch in Verstörung. Also das ist erstmal so ein kleiner grundlegender Hinführung zu dieser Thematik. Ich möchte dann nur mit deutlich machen, wie breit, also wir reden hier nicht über die Zugspitze, wenn man als Berg jetzt diesen Vergleich nimmt. Ich habe da eher so Berge im asiatischen Raum vor Augen. Also wir reden hier über einen Achttausender. Und wie weit wir kommen mit der Predigtreihe, müssen wir gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir bis ganz oben hinkommen. Aber erstmal bis dahin, Uli. Also auf der einen Seite haben wir Erfahrungen in unserem Leben. Wir sagten gerade bei uns in unserer kleinen Gruppe, wir haben vielleicht damals, als wir jung waren, also bei mir, ich mache das persönlich, ich habe manche Bibeltexte mit 25 Jahren für mich verstanden, in der damaligen, für mich damaligen Zeit. Heute verstehe ich diese Bibeltexte etwas anders. Das liegt nicht daran, dass Gott anders redet, aber dass ich anders höre. Dahinter steht die Erfahrung, Theologie ist Biografie. Also es gibt eine Entwicklung im persönlichen Leben und damit auch eine Entwicklung oder ein anderes Hören. Und das heißt nicht, dass das Wort Gottes beliebig ist. Ja, also man kann ja auch dann von der Seite fallen, dass man sagt, naja gut, heute ist alles erklärbar, ich kann es so oder so oder so erklären und ich suche mir das aus, was für mich am einfachsten ist. Also dann werde ich dem Wort Gottes auch nicht gerecht. Ne? Gottes Wort hat einen sehr klaren Anspruch an mein Leben, an unser Leben. Es gibt ganz klare Anweisungen, die gilt es auch zu befolgen. Und gleichzeitig zu entdecken, dass in dem sogenannten schmalen Weg, ne, dass dieser schmale Weg breiter ist, als wir glauben. Und das ist eine Spannung, die erzeugen kann. Ich möchte jetzt mal auf Genesis kommen. Also wir haben in den ersten 11 Kapiteln vom ersten Buch Mose 11 die sogenannte Urgeschichte. Gottes Geschichte mit der Menschheit beginnt eigentlich mit Kapitel 12, nämlich mit einer Person, mit Abraham. Aber die 11 Kapitel davor beschreiben Grundsätzliches, wie Gott zu den Menschen steht. Wir haben 1. Mose 1 und 1. Mose 2, Bibelkenner wissen das, da ist die Rede von der Erschaffung der Welt. Es gibt zwei Berichte, die, wenn man sie so liest, auch sehr unterschiedlich sind. Ich vergleiche das so gerne, dass es zwei Deutungsmuster gibt. Also es gibt zwei Blickrichtungen auf die Entstehung der Welt. Genesis 1 fängt an, Gott schafft erstmal die Erde, er schafft also einen Raum und dieser Raum füllt sich. Genesis 2 fängt an, dass Gott sofort schon den Menschen schafft. Also wo man denkt, hä? Sind die sich da nicht einig geworden oder so? Sondern das ist nicht widersprüchlich, sondern es sind zwei Blickrichtungen, wenn man da drauf guckt. Also dieser Text, wie entstand diese Welt, Schöpfungsbericht, ist eine Geschichte, die sehr viel Grundsätzliches deutlich macht. Zum Beispiel, Gott schafft einen Raum und der füllt sich. Gott sagt am siebten Tag, jetzt sollen wir ruhen. Das heißt, Rhythmus ist anscheinend für Gott unglaublich wichtig. Ohne Rhythmus geht unser Leben kaputt. Wir leben heute in einer entrhythmisierten Welt. Und das, was Genesis 1 sagt, ihr braucht den Rhythmus zum Beispiel. Oder dass Gott dem Menschen den Atem einbläst. Ein Zeichen dafür, dass ich das mit aus dem Paradies genommen habe. Ich habe Atem. Also das ist das, was noch paradiesisch ist, obwohl ich nicht mehr im Paradies bin und wir auch nicht. Also diese Geschichten. Der Mensch lebt im Paradies nicht unter einer Daueranweisung, sondern in Freiheit. Im Garten Eden ist Gott nicht stumm, er ist aber auch nicht laut. Gott spricht zu den Menschen unmittelbar, persönlich und beziehungsorientiert. Und das, was Gott den Menschen da sagt, Adam und Eva, ist eine tragende Orientierung. Und dieses Bild von diesem Paradies, das ist ja nicht so, als wenn da alles erlaubt ist. Da gibt es ein ganz klares Gebot Gottes. Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. 1. Mose 2,16. Das ist ein ganz klares Gebot. Nicht diskutierbar, auch nicht interpretierbar, auch nicht symbolisch, sondern Gott sagt, kannst du alles machen, aber das nicht. Wie höre ich das? Entscheidend ist, wie dieses Gesetz eingeführt wird. Da gab es im Moment noch kein, zu diesem Zeitpunkt, kein Misstrauen der Menschen Gott gegenüber. Und Adam und Eva haben das nicht aus Kontrolle gehört, nicht aus Angst, sondern als Zuwendung. Das heißt, das Gebot steht eingebettet in Versorgung. Von allen Bäumen darfst du essen. Du hast ganz viel Auswahl. Das Gebot ist eingebettet in die Beziehung. Ich bin unmittelbar bei euch. Dieses Gebot ist eingebettet in Vertrauen. Der Mensch muss Gottes Wort glauben. Und diese Grenze ist keine Strafe, sondern ein Teil der Orientierung. Wenn ich das so lese und höre, hat dieses Gebot überhaupt nichts Bedrohliches, sondern man könnte sagen, die erste Freiheit des Menschen besteht darin, dass er an Gott vertrauensvoll glauben darf. Durch dieses Gebot. Und theologisch entscheidend ist, diese Grenze definiert nicht, was der Mensch nicht darf, sondern wem er vertraut. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn man diesen Text so liest, dann verliert dieses Gebot an einer Unterdrückung, sondern es ist ein ganz Vertrauens... Ja klar, Gott, ist doch klar, weil ich dir vertraue. Das bedeutet, die entscheidende Frage des Lebens liegt nicht irgendwo draußen, sondern im Zentrum der Existenz. Der Mensch lebt gut, solange er nicht alles selbst bestimmen muss. Die Grenze markiert, Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Und jetzt kommt der Sündenfall. Heidi, wo ist er? Da. Lese uns mal bitte den hebräischen Text in deutscher Übersetzung.
Ich könnte es auch auf Hebräisch. 1. Mose 3, die Verse 1 bis 10. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich.
Lass die Folie bitte stehen. Grundsätzlich wird hier etwas gesagt. Die Schlange verschiebt nicht das Gebot, sondern das Hören. Die Schlange hebt nicht das Gebot auf. Sie bestreitet es auch nicht. Sie tut etwas viel Subtileres. Sollte Gott gesagt haben. Die Grenze bleibt, der Charakter verändert sich. Aus Vertrauen wird Misstrauen. Sie leugnet Gottes Reden nicht. Sie zitiert sogar Gottes Reden richtig. Der Angriff geschieht nicht auf der Ebene des Wortes, sondern auf der Ebene des Hörens. Aus Beziehung wird Analyse, aus Vertrauen wird Prüfung, aus Hören wird Abwägen. Die Schlange verschiebt das Koordinationssystem. Nicht mehr Gott redet und der Mensch hört, sondern der Mensch beurteilt auf einmal, was Gott gesagt haben könnte. Das ist der Sündenfall. Nicht, dass Eva da in den Apfel gebissen hat. Das ist die Konsequenz. Der Ursprung dieser Schuld ist dieses Verschieben. Damit wird das Gebot aus einem Beziehungsrahmen gelöst und isoliert betrachtet. Nicht mehr Gott, der mir alles schenkt, setzt mir eine Grenze, sondern Gott hält mir was vor. Der will mir was. Das ist der eigentliche Bruch. Und dieses Gespräch hier, das ist ein Lehrstück des Hörens. Auffällig ist, Eva widerspricht nicht. Sie geht ins Gespräch, das ist noch kein Fehler. Aber das Gespräch verlagert den Ort des Hörens. Gottes Wort wird nun nicht mehr empfangen, sondern verhandelt. Nicht mehr vertraut, sondern interpretiert. Nicht mehr gelebt, sondern diskutiert. Es ist ein verschobenes Hören. Hören ohne Vertrauen auf Gottes Wort hat das zur Konsequenz. Also das lehrt uns Genesis 3. Es gibt, wenn man das so will, ein Muster, auch hier, nämlich das Muster Schuld, Angst und Scham. Das wird uns vielleicht später irgendwann nochmal begegnen, dieses Muster. Also die Schlange reduziert Gottes Wort auf ein Verbot, und nicht mehr als Gabe und gute Grenze. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht. Hier entsteht das Schuldhören. Was ist erlaubt? Was darf ich noch? Was ist verboten? Wo habe ich versagt? Das Hören wird verkürzt. Da geht es um Angst. Die Schlange sät Misstrauen. Gott weiß, dass ihr sterben werdet. Plötzlich wird Gott zur Gefahr. Sein Wort zur Einschränkung, seine Nähe zur Bedrohung, das ist ein Angsthören. Wenn ich Gott vertraue, verliere ich etwas. Wenn ich ihm glaube, bin ich nicht mehr sicher. Der Mensch beginnt sich zu schützen, nicht vor dem Bösen, sondern vor Gott. Und da ist ein Schamhören. Am Ende heißt es, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren, noch bevor die Schuld da ist. Noch bevor Angst ausgesprochen wird, ist Scham da. Nicht, ich habe was Falsches gemacht, sondern etwas mit mir stimmt nicht. Ich bin ja nackt. Ich muss mich verkleiden. Das Wort Gottes wird nicht mehr zum Zuspruch, sondern zur Spiegel der Unzulänglichkeit. Und wie reagiert jetzt Gott? Es gibt eine kleine Gegenrede. Die erste Frage der Bibel stellt die Schlange. Es gibt 1783 Fragen in der Bibel. Die zweite Frage stellt Gott. Adam, wo bist du? Da ist kein Urteil Gottes. Da ist keine Anklage Gottes. Nicht mal eine theologische Klarstellung. Es ist die Frage Adam, also Mensch. Du, ich, wo bist du? Und diese Frage zielt nicht auf Information. Natürlich weiß Gott, dass Adam sich hinter diesem Brombeerbusch da versteckt hat. Das weiß er doch. Sondern diese Frage zielt auf Beziehung, auf Standort, auf den inneren Ort des Hörens. Adam, wie hörst du mich? Wo bist du gerade da? An welchem Punkt? In der Dogmatik? In der Anweisung? In einem Angsthören? In einem Schamhören? In einem Schuldhören? Also aus welchem Raum hörst du mich? Und nach dem Sündenfall schweigt Gott nicht. Das ganze Alte Testament ist, wenn man so will, der Versuch Gottes durch die Propheten über viele hunderte Jahre immer wieder den Leuten, dem Volk Israel zu sagen, Leute, hört doch vertrauensvoll, wo seid ihr gerade? Da steht zum Beispiel in Hosea 11, Vers 2, je mehr ich sie rief, umso mehr liefen sie mir davon. Und ich sage es jetzt mal sehr flapsig. Irgendwann hatte Gott so die Schnauze voll, dass er gesagt hat, ich rede jetzt nicht mehr, jetzt komme ich. Und dann reden wir von der Inkarnation des Wortes Gottes. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe wie im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann Vers 14. Und das Wort ward Fleisch. Wohnen ist falsch übersetzt. Und zeltete unter uns, also bewegte sich unter uns. Und die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes des Vaters voller Gnade und Wahrheit, also das Ja der Liebe, das ist Jesus. Er ist nicht das Gebot Gottes. Er ist die Liebe Gottes. 1. Timotheusbrief interpretiert es so. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Was ist ein Mittler? Ein Mittler ist mehr als eine Brücke, über die man einmal geht. Ein Mittler ist mehr als ein Bote, der einmalig eine Botschaft bringt. Er ist mehr als ein Lösegeld, das einmal bezahlt wird. Ein Mittler hat die Aufgabe, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Also ein ständiger Kontakt auf beiden Seiten. Jesus, der Sohn Gottes, bezeichnet sich selber in Johannes 10, Vers 9 als die Tür. Kannst du mal diese Folie machen? Ja. Da sagt Jesus, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, wird er selig werden. Die meisten Menschen machen da einen Punkt. Gleich kommt, dass der Vers noch ein bisschen weitergeht. Aber wenn ich diesen Satz so lese, isoliert betrachte, dann müsste man sagen, okay, Jesus ist die Tür, ich muss einmal da durch, wenn ich Jesus einmal angenommen habe, dann bin ich drin. Und alle anderen, die nicht durch Jesus gehen, bleiben draußen. Also wir sind erlöst, und wir Christen sind erlöst. Und die böse Welt, die unerlöste böse Welt, die Heiden, die es nicht verstehen, durch diese Tür zu gehen, kommen in die Hölle. Kennt ihr diese Theologie? Da ist was dran. Also ich muss sagen, ja. Ich muss die Bibel ernst nehmen. Machen wir einen weiter. Der Vers geht aber noch weiter. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also die Tür ist nicht nur der Eingang, sondern die Tür ist auch wieder der Ausgang. Ich darf auch wieder raus. Wie ist das für euch? Es ist nicht schlimm, ob ich draußen bin oder drin. Da kommt es nicht drauf an. Jesus ist die Tür, in der ich gehen darf, rein und raus. Ich darf Zweifel haben. Ich darf, wenn ich durch diese Tür Jesus gegangen bin, für mich verstehen, was Gott meint. Und dann in meiner Zweifel, in meinem Scham hören, in meinem Angst hören, in meinem Schuld hören, auch sagen, oh, ich muss da wieder raus. Und Jesus ist der, der im Grunde genommen immer diese Tür offen hält. Mittlerweile höre ich diesen Satz so. Ich darf bei Gott ein- und ausgehen. Also Jesus Bild ist, Beim ersten Verständnis Zugangsvoraussetzung, Grenzmarkierung, Entscheidungspunkt. Im zweiten ist er eine Schnittstelle. Also Jesus ist die ständige Beziehung, der ständig bewegliche Raum. Variante 1 ist, wenn ich höre Worte Gottes als Entscheidung, als ein Prozess, wo ich Ja oder Nein sagen darf oder kann oder muss. Und je nachdem, wie ich mich entscheide, ist Gott mir gnädig oder nicht. Das ist die erste Variante, im Extremfall formuliert. Die zweite Variante bedeutet, es ist ein ständiges Beziehungsgeflecht zwischen Gott und mir. Wer so die Worte Jesu hört, als einladende Beziehung, als einen Raum, wo Leben ist, der hört Gottes Wort ja anders. Also Gottes Wort wird zu einem, wir sagen es in der Kontemplation oder in der Spiritualität, zu einem Resonanzraum. Das ist damit gemeint, wenn wir von Resonanzraum reden. Mal bis dahin. Wir sind ja am Anfang einer Predigtreihe. Die nächste Predigt wird kürzer. Da geht es um dieses vierfache Ackerfeld. Gottes Wort wird ausgestreut, da ist der Weg, der felsige Boden, die Dornen und der gute Boden. Ich habe immer gedacht, hoffentlich bin ich der gute Boden. Und ich muss der gute Boden sein. Die Einladung lautet, du darfst auch Weg sein. Und du darfst auch manchmal Steine sein, weil Gottes Wort ankommt. Gottes Wort hängt nicht davon ab, wo ich stehe. Aber Gott fragt mich, wo stehe ich? Also Adam, also Eva, wo stehst du heute? Hinter welchem Busch versteckst du dich? Hinter der Klarheit und Eindeutigkeit und nur so kann man Gottes Wort verstehen, ist wie ein Busch, hinter dem man sich verstecken kann. Und eine negativ verstandene liberale Haltung ist eine genauso ein Versteck der sogenannten Freiheit und der im Grunde genommen Bagatellisierung des Wortes Gottes. Ganz klar. Die Frage ist, wo stehst du, wenn Gott redet? Und wie hörst du? Und wie ist deine Lebensgeschichte? Das sind viele Fragen, die ich stelle. Heute Abend gibt es das Ganze schriftlich. Ich schicke euch das als Impuls. Und ich wünsche uns, dass wir in einen ehrlichen Dialog kommen als Gemeinde, weil ich glaube, dass wir auch sehr unterschiedliche Positionen haben diesbezüglich. Das zu Spannungen führen kann. Und leider habe ich in meiner Biografie es noch nie erlebt, dass wenn solche Spannungen in Gemeinden sind, dass Gemeinden beieinander geblieben sind. Dann trennen sich Christen. Warum? Nicht, weil sie sich nicht mehr mögen, weil sie Gott anders hören. Und die Fähigkeit nicht besteht, miteinander diesen spannenden, aber so wichtigen Prozess zu gehen, des Aufeinanderhörens und auch damit auf Gott hören. Also, ich deutete an, es ist nicht die Zugspitze hier. Und je länger ich gearbeitet habe, dachte ich, shit. Ich hätte doch über die Berge der Bibel predigen können oder keine Ahnung. Aber wir gucken, wo wir rauskommen. Also Gottes Segen mir und uns als Gemeinschaft im weiteren Umgang.